Machen wir weiter hier und zwar gehen wir direkt in den Film hinein, Roadside Radiation. Das heißt, ein Film über Tschernobyl und ich habe die beiden Protagonisten hier, sprich Moritz Schulz und Michael Sladek.
Hallo.
Erstmal Servus.
Hallo.
Ihr seid ja aus der Gegend von Freiburg und ihr wollt ans andere Ende praktisch, das heißt in die Ukraine und dort einen Film machen über Tschernobyl. 30 Jahre, fast 30 Jahre nach der Katastrophe. Tschernobyl, dazu muss man eigentlich nichts groß sagen. Eine Wüste, eine Hölle, eine Strahlenhölle. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer wieder Gerüchte in Tschernobyl. Da gibt's Leben, da ist es grün, da sind die Tiere auf der Straße, in den Städten und ein kleines Paradies ist entstanden. Was ist das überhaupt, Tschernobyl? Ich meine, da gibt's Tourismus, da gibt's alles Mögliche. Und trotzdem, viele Leute schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen sich, da kann man gar nicht hin, das ist alles verstrahlt. Vor allen Dingen, wenn man das mitgekriegt hat, wenn man damals gelebt hat, wenn man damals Salat gegessen hat und mitgekriegt hat, wir sollten keinen Salat essen, wenn die Grenze zu Frankreich die Grenze war, an dem sich hier die Radioaktivität ich glaube, ich muss euch einfach mal das Wort geben. Das heißt, wie kommt ihr denn dazu, jetzt hier diesen Film zu machen?
Also, ich glaube, wir sind beide sehr stark biografisch damit verbunden. Ich glaube, Michi sogar noch ein kleines bisschen mehr als ich. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie das dein Leben geprägt hat.
Genau, meine Eltern engagieren sich halt sehr stark in der Anti-Atom-Bewegung. Ich war 4 Jahre alt, als Tschernobyl passiert ist und seitdem beschäftigt sich eigentlich meine komplette Familie mit dem Thema und dann war es natürlich witzig, dass du dann auf mich zugekommen bist und diesen Film machen wolltest.
Genau, also ich glaube, wir sind beide halt sehr stark damit verbunden. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich war 3 und kann mich auch noch daran erinnern, wie es damals war, dass ich irgendwie halt keine Milch mehr trinken durfte und so weiter und so fort. Also das hat mich auch ganz persönlich betroffen und irgendwie seitdem ist natürlich auch bei mir das Thema Tschernobyl immer so ein wenig aktiv gewesen oder im Hintergrund hat es geschwebt und jetzt über die Jahre und weil jetzt der 30. Jahrestag ansteht und weil wir die tolle Gelegenheit hatten, eine Freundin von uns war jetzt in der Ukraine dieses Jahr und da haben wir gedacht, machen wir Nägel mit Köpfen und fangen mit der Recherche an und jetzt sind wir hier.
Wie seid ihr an die ganze Sache rangegangen? Wart ihr schon mal in Tschernobyl? Habt ihr euch vorher Filme angeschaut oder habt ihr euch einfach mit Leuten darüber unterhalten? Weil Tschernobyl ist ja für uns alle ein Begriff, aber es ist ja ein Unterschied, ob man von Tschernobyl hört und damit lebt, hier lebt, oder ob man dann tatsächlich hingeht und sagt, jetzt möchte ich tatsächlich dieses Fremde mir zu eigen machen.
Also natürlich kriegt man ja hier ganz, ganz, ganz viel von und über Tschernobyl mit. Also ich habe, wie gesagt, große Teile irgendwie meiner Jugend bin ich in Ausstellungen gelaufen von Robert Polidori zum Beispiel, diese faszinierenden Aufnahmen der Zone, viele Dokumentarfilme gesehen, Berichte gelesen und so weiter. Es hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Und dann ist natürlich das Spannende, wenn man dann dahin geht, dass es natürlich nochmal einen Riesenunterschied gibt zwischen dem, wie es hier kommuniziert und tradiert wird, Tschernobyl als Ereignis, Tschernobyl als Ort, als eben total lebloses, also so ein Kokon, und der tatsächlichen Realität, wenn man da hingeht und dann sieht, dass halt tatsächlich da in irgendeiner Weise viele Menschen immer noch mit in Interaktion stehen, da irgendwie leben, mehr schlecht als recht und irgendwie halt immer noch jeden Tag mit dieser Katastrophe umgehen müssen.
Atomkraft ist überhaupt eine ganz, ganz komische Geschichte. Man sieht sie nicht und trotzdem wirkt sie irgendwie. Das heißt, wir haben selber keine Sensoren dafür, so wie für Licht oder für Wärme, Kälte. Und es hat Einfluss. Wie wollt ihr das umsetzen, beziehungsweise wie wollt ihr das denn überhaupt darstellen?
Ich denke, diese Darstellung an sich der Strahlung, das ist in jedem Fall schwierig. Also ich meine, da gibt's viele Dokumentationen und man kennt das. Das ist immer irgendwie so eine Schwierigkeit des Transportierens dieses Inhalts. Ich glaube, dass sich halt die Strahlung in unserem Fall und also es geht nicht um die Strahlung an und für sich, sondern was sie macht mit den Menschen, was sie macht mit dem Ort. Und ich glaube, dass sich dann quasi indirekt diese Folgen zeigen. Also wie gehen die Leute damit um? Wie prägt sie das in ihrer Biografie? Was haben, mussten sie für Konsequenzen in ihrem Leben daraus ziehen? Also es ist eine indirekte Folge und nicht so sehr, dass man halt da einen Geigerzähler irgendwo in den Busch hält und dann halt irgendeine Zahl, mit der die 99% der Menschen eh nichts anfangen können, zeigt, sondern dass es halt eine ganz konkrete Wirkung hat und die ist ganz konkret fassbar an den Menschen.
Ihr habt also verschiedene Menschen, die ihr interviewen werdet, die ihr Leben zeigen, wie ihr Leben jetzt ist nach Tschernobyl bzw. nach der Katastrophe in Tschernobyl. Was haben die denn jetzt hier erlebt bzw. wie geht ihr Leben weiter? Sie haben ja Strahlung erlebt, aber auf der einen Seite, wenn ich Strahlung erlebe, da habe ich nicht gleich Krebs, sondern ich kann da ziemlich lange noch leben oder es geht ziemlich schnell bei mir zu Ende. Das ist ja auch ausgesprochen unterschiedlich. Ich kann hier, das ist ja eben dieses Ungreifbare so ein bisschen.
Also was sich zeigt, was ich auch selber als Erkenntnis interessant fand, als wir da waren, was sich zeigt, ist, dass die Folgen von Strahlung und die Folgen von Tschernobyl ganz also sehr viel komplizierter sind und viel umfangreicher sind, als man das hier so im Westen bei uns irgendwie so klassischerweise mitbekommt. Also bei uns ist es, Strahlung ist Krebs zum größten Teil. Das ist der direkte Zusammenhang, den gibt es natürlich. Aber es gibt viele, viele andere Folgen, die auch Strahlung nach sich zieht. Und viele davon sind Sachen, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Also da sind viele psychologische, wirtschaftliche und so weiter Folgen für die Menschen. Also zum Beispiel, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, bis ich da war, und das ist auch in den wenigsten Dokumentationen und Arbeiten darüber enthalten, was man direkt mitbekommt, sind halt die massiven psychologischen Folgen. Also Leute sind damals aus der Zone, also der heutigen Zone, sind sie evakuiert worden und sind dann in irgendwelche anderen Gegenden gesiedelt worden, und da haben sie extreme Feindseligkeit zum Teil von der Umgebung mitbekommen, weil das waren jetzt die Strahlenkinder oder das waren die Strahlenmenschen, mit denen wollte man nichts zu tun haben, und dann hat man lieber die Straßenseite gewechselt. Oder einer unserer Protagonisten, der Sascha, der ist dann in der Schule verkloppt worden, weil er halt ein Strahlenkind war und weil die Eltern gesagt haben, spielt nicht mit dem.
Warum war er gefährlich als Strahlenkind? Hat er die anderen praktisch hier bedroht als Strahlenkind? Oder war das nur einfach eine psychologische Geschichte nach dem Muster, ich möchte mit dem jetzt nichts zu tun haben?
Natürlich gibt es in ganz, 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 ganz extremen Fällen, ganz extrem, davon gab es vielleicht am Anfang ein paar Dutzend, gibt es natürlich auch medizinische Folgen durch Strahlung von Menschen, die halt so viel Strahlung absorbiert haben, dass sie selber so extrem strahlen. Das waren die Feuerwehrleute, das waren die ein paar Liquidatoren, die auf dem Dach vom Reaktor gearbeitet haben. Aber die einfache Bevölkerung, die da evakuiert wurde, die hat natürlich nicht so extreme Folgen. Es ist nur, so wie du auch schon vorher gesagt hast, ist natürlich nur so, dass eben Strahlung kann man nicht riechen, schmecken und so weiter, und dann bilden sich in dieser Zone des Nichtwissens bilden sich halt allerlei Mythen aus und Ängste aus, und die übertragen sich auch auf die Menschen.
Ich habe natürlich ein bisschen geschnüffelt, sprich im Internet recherchiert, auch ein paar Filme und Filmchen gesehen, und da war irgendwo Tschernobyl auf der einen Seite natürlich schrecklich, aber auf der anderen Seite auch schrecklich schön. Das heißt, kaputte Städte, so richtig ausgebombt, irgendwie sah das aus, und gleichzeitig liefen da Rehe über große, große Straßen, hüpften da in Parks umher, und also wunderschön, eigentlich fast eine paradiesische Landschaft, alles ohne Menschen wie die Apokalypse, und eigentlich auf der anderen Seite sehr, sehr schön. Und dann gab es irgendwo kleine Hütten, da haben Menschen drin gewohnt, die haben dann Kirschen gegessen, vom Baum runter gepflückt, also fast paradiesische Zustände. Und man versteht es irgendwie nicht, wenn man so einen Film sieht.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es schwer ist, wenn man da vor Ort ist. Und wenn, also würde einen jetzt jemand in ein Auto setzen, die Augen verbinden, irgendwo hinfahren, und man wüsste jetzt nicht, man sei in der Zone von Tschernobyl, dann hätte man sicherlich Schwierigkeiten, irgendwie da die Gefahr, die mit diesem Ort mitschwebt, zu erkennen. Also es ist tatsächlich absurd, auch gerade die Reichhaltigkeit der Natur. Also was wir alleine dem kurzen Aufenthalten zur Recherche da gesehen haben an Wildschweinen und Elchen, Jugendlichen und so weiter. Das ist schon erstaunlich. Also man muss sich das auch vergegenwärtigen vor Ort, um zu erkennen, was da los ist. Aber natürlich, andererseits erkennt man natürlich auch direkt auf der anderen Seite, die Menschen sind halt alle weg. So, und das hat irgendeinen Grund. Und da stellen sich natürlich eine Reihe von Fragen.
Das wird sicherlich schwierig werden umzusetzen, beziehungsweise auch sehr, sehr interessant. Habt ihr da schon ein Konzept entwickelt?
Du meinst, wie wir den Film aufbauen wollen?
Wie ihr den Film aufbauen wollt und wie ihr den Spannungsbogen packt zwischen München, Natur, Katastrophe, Wissenschaft und natürlich auch dieses ganz subjektive Gefühl, ich spüre doch nichts, da ist doch nichts. Mhm.
Ich habe jetzt so viel geredet, Michi, willst du eigentlich mal?
Passt schon, das passt schon, ist gut so. Ich denke, bei unserem Film, was jetzt nicht so im Vordergrund stehen wird, ist zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, dieser wissenschaftliche Aspekt. Uns geht es ganz klar wirklich mehr um die Leute, die zu porträtieren und einfach wirklich da über das Leben der Leute an dieses Thema ranzugehen. Genau. Vielleicht willst du noch was ergänzen.
Genau, und was uns eigentlich, also was sicherlich sehr, sehr spannend war, was wir auf der Recherche mitbekommen haben, wenn man jetzt hier zum Beispiel in Deutschland über Tschernobyl redet, dann ist natürlich die Reaktion eine sehr eindeutige. Also im Fall Tschernobyl ist man sich einig, das ist gefährlich, da muss man weit weg und so weiter. Und wie man das zu bewerten hat, da gibt es einen Konsens. Und direkt vor Ort, direkt bei den Leuten, die da leben, ist das natürlich nicht so eindeutig, weil je näher man diesem Thema kommt, also örtlich auch, desto eher verschwimmen diese eigentlich so eindeutig gezogenen Grenzen. Es gibt Leute, einer unserer Protagonisten, der ist jemand, der hat 30 Jahre lang in diesem, oder beziehungsweise seit seinem ersten Tag, in dem er im Arbeitsleben stand, hat er in diesem Reaktor gearbeitet. Und das war eine große Ehre in der Sowjetunion. Jetzt passiert diese Katastrophe und er muss da weg und er war direkt beteiligt, direkt vor Ort. Seine Kollegen sind da wie die Fliegen tot umgefallen im Turbinenraum. Er muss da weg und dann muss er sich halt fragen, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben so? Wer bin ich eigentlich? Und weil aber seine Identität so stark damit verbunden ist, kann er nicht einfach davon lassen und kann bis heute nicht so richtig davon lassen. Also er ist immer noch der tief in seinem Herzen der sowjetische Atomtechniker, der diese Technik irgendwie beherrschbar findet und okay findet und die Zukunft sei und so weiter und so fort, weil das einfach nicht aus ihm selbst herausgeht. Und es ist total faszinierend, jemanden kennenzulernen, der so massiv unter dieser Katastrophe gelitten hat und das auch gar nicht bestreitet, aber andererseits einfach irgendwie nicht von der Technik und nicht von der Identität, die sich daran knüpft, lösen kann.
Die Menschen, die in Tschernobyl heute noch leben bzw. besuchen, da habt ihr euch ein paar herausgegriffen. Kannst du ein paar Charaktere, du hast es schon angefangen, eine Charaktere zumindest zu beschreiben, noch ein paar andere beschreiben?
Also wir haben insgesamt 4 Protagonisten, also toi toi toi, dass es natürlich alles klappt, noch ist der Film ja nicht gedreht, aber wir haben jetzt uns 4 Protagonisten ausgesucht, darunter ist der Atomtechniker, eben Nikolai, den habe ich gerade schon angesprochen, dann ist da noch Sascha, auch eine sehr faszinierende Figur, weil er ist als kleiner Junge, er war ein kleiner Junge, als das passiert ist, er hat in Pripyat gelebt, also der großen Siedlung direkt neben dem Reaktor, das muss ein unglaubliches schönes Leben gewesen sein für sowjetische Verhältnisse, also das sagen alle, die daherkommen und die da damals gelebt haben. Und er war ungefähr 9 und dann passierte die Katastrophe. Er wurde da aus seiner Heimat gerissen. Seine Mutter und seine ganze Familie wurden da aus diesem Ort gerissen. Und dann sind sie halt irgendwie durch die Krankenhäuser gezogen, durch die Behörden gezogen, wurden nicht anerkannt und so weiter, haben ganz schwer darunter gelitten, sind wie so Strahlennomaden dann durch die Ukraine. Und letztendlich musste er sich irgendwann eingestehen, er kann eigentlich nicht von dieser Katastrophe und was sie für eine biografische Wirkung auf ihn hatte und Folgen hatte, kann er nicht lassen. Ist also dann in einer krassen Konsequenz wieder zurückgezogen an den Rand der Zone und arbeitet jetzt da und lebt da zusammen mit der Zone und führt da halt Wissenschaftler rein und zum Teil auch Touristen und so. Aber das geht für ihn vor allem darum, dass er halt erinnern will, weil er nicht loslassen kann. Und dann haben wir noch Baba Ganya, eine wunderbare Frau aus der Zone, die da als Selbstsiedlerin lebt, da einen kleinen Hof hat und da so halt autark lebt, mehr oder minder. Genau, und dann haben wir noch, das ist nämlich etwas, was hier auch noch gar nicht thematisiert wurde in Deutschland oder in anderen Dokumentationen. Es gibt einige und eine wachsende Zahl von jungen Leuten, die gar nicht direkt mit der Katastrophe im Zusammenhang stehen, die jetzt da reingehen, quasi als illegale Besucher, weil sie darin irgendwas anderes suchen, was gar nicht unbedingt mit Strahlung zu tun hat oder mit Erinnern oder sonst was oder auch nicht mit wirtschaftlichen Interessen, sondern die suchen irgendwas Innerliches quasi, gehen in diese Zone, weil sie irgendwas glauben, darin zu finden. So, und das hat uns natürlich auch total fasziniert, nicht zuletzt, weil es natürlich sehr stark auch an diesen Film von Tarkovsky erinnert, an Stalker, falls ihn jemand gesehen hat. Naja,
wir reden ständig vom Leben. Ihr lebt natürlich auch nicht von Luft und Liebe. Sprich, da muss natürlich auch finanziert werden. Und Kameras, die Leute, die das Ganze schneiden, Reise etc. etc. Michael, du hast schon gesagt, hier die EWS, Schönau hat praktisch da ein bisschen zugebuttert. Aber so eine Sache muss natürlich auch entsprechend rund gemacht werden.
Genau, also wir haben jetzt das Geld zusammen, sag ich mal, um den Film zu drehen. Das sind aber tatsächlich, also alleine nur die Reisekosten, Übernachtung. Von uns, vom Team, wird da keiner Geld verdienen. Das läuft alles auf Rückstellung. Wir brauchen aber natürlich immer noch ein bisschen mehr Geld, sag ich mal, weil wir eben die Postproduktion und alles wird auch noch mal einiges an Geld schlucken. Und da sind wir eben gerade dabei, eine Crowdfunding-Kampagne auf die Beine zu stellen. Und da darf der Moritz noch was dazu sagen.
Genau, Crowdfunding-Kampagne ist ein super Stichwort. Also da sind wir jetzt gerade dabei. Die geht in den nächsten Tagen richtig los. Und natürlich an alle, die dieses Thema und den Film interessiert, sind alle herzlich eingeladen, uns zu unterstützen, weil Michi ist ein Freund des Understatements. Also es fehlt tatsächlich noch ein klitzekleines bisschen Geld, um das Projekt zu realisieren. Und und deswegen sind wir bei Crowdfunding, also bei Start Next, um genau zu sein, und Start Next unter dem Stichwort Roadside Radiation. Genau. Hilft uns.
Schön. Das heißt, noch ein Konto nochmal dazu sagen, beziehungsweise ich werde natürlich das entsprechend auch auf unsere Webseite bei Radio Dreieckland stellen, aber ihr könnt natürlich auch, da wird ja auch der Film gedreht hier gerade, hier entsprechend das auf die entsprechenden Webseiten stellen.
Genau, nee, also wenn, dann Hilfe am besten unter Start Next Roadside Radiation, ansonsten Nummern Schall und Rauch.
Genau. Gut, dann sage ich mal hier Danke an Moritz Schulz und Michael Sladek, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch einen guten Film. Interessant wird es auf jeden Fall, das heißt 30 Jahre nach Tschernobyl. Was ist da los? Wie sieht es da aus? Und vor allen Dingen, was fühlt man, wenn man in Tschernobyl ist? Aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich heraus betrachtet. Und ich glaube, Tschernobyl wird uns natürlich noch längere Zeit hier beschäftigen. Merci.
Ja, vielen Dank.
Danke.